Ausgeglaubt.
Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das, was uns wichtig bleibt.
RevLab.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ausgeglaubt. Heute zum Thema: Ich glaube nicht, dass wir missionieren sollen. Das ist ein Thema, das Judith und Simon eingegeben haben.
Ja, glaube ich aber doch.
Du glaubst, dass wir missionieren sollen?
Auf jeden Fall.
Du, ja. Ich glaube, bevor wir uns jetzt die Köpfe einschlagen und hier alle Menschen irritieren, wäre es vielleicht gut, wenn du mal erklärst, was du darunter verstehst, wenn du sagst, du glaubst, dass wir missionieren sollen.
Ja, gut, also wir können natürlich, das können wir auch darauf zurückkommen dann oder einholen im Gespräch, wir können natürlich uns wahrscheinlich schnell einigen auf Formen von Mission, auf die ich dankend verzichte und die auch in der Christentumsgeschichte einen sehr dunklen Schatten werfen bis heute und dafür verantwortlich sind, mitverantwortlich sind, dass der Missionsbegriff wahnsinnig in Mitleidenschaft gezogen wurde. Aber grundsätzlich als Statement würde ich sagen, Mission in einem ursprünglichen Sinne, das kommt ja von Sendung, das ist ja eigentlich theologisch auch ein ganz wunderschöner Begriff.
Wunderbar.
Ja, wirklich, das ist so dieses aus dem Johannesevangelium, Jesus versteht sich als Gesandter Gottes und sendet dann seine Jüngerinnen und Jünger in die Welt mit einer frohen Botschaft der Menschenliebe Gottes. Ja. Und das finde ich, das ist ein Impuls und auch eine Dynamik in der Christentumsgeschichte.
Ja.
Da würde ich mich sehr gerne drin verorten. Und ich kann mir auch das Christentum weder in seiner Entwicklung noch in seiner Gegenwart vorstellen ohne diese Dynamik.
Okay, und dann wäre aber vielleicht noch entscheidend, zu fragen, was ist denn diese gute Botschaft und was soll da genau rübergebracht werden? Also ich meine jetzt nicht, du sollst das Evangelium definieren, das meine ich echt nicht damit.
Ja.
Ich meine, so geht es darum in der Mission, dass andere Menschen zu Christinnen und Christen werden? Oder geht es darum, dass sie Hoffnung schöpfen, dass sie eben einfach eine gute Botschaft hören?
Ja, ich würde schon sagen, dass es darum geht, natürlich, es geht darum, eine Begegnung mit der Liebe Gottes zu bezeugen. Also ich finde das unübertrefflich klar gemacht am Anfang des ersten Johannesbriefes. Der Verfasser, wir erzählen von dem, was wir gehört und betastet und gefühlt und gesehen haben vom Wort des Lebens und er spricht von Jesus Christus. Ja. Und dass so dieses Persönliche, dieses Ergriffene, das zu teilen mit anderen im Wunsch oder in der Sehnsucht, in der Hoffnung, dass Gott diesen Menschen auch begegnet. Und tatsächlich würde ich sagen, dass diese Menschen explizit in Jesus Christus Hoffnung schöpfen und Glauben finden.
Okay. Und aber, also das eine ist für mich das, was du jetzt mit dem Johannesbrief bringst, das ist mir natürlich sehr sympathisch und nah. Ich sage, da taucht jetzt so eine Mission oder eine Idee von Mission auf, die sagt, ich habe selbst etwas erlebt, ich habe selbst etwas gespürt und das ist mir wichtig und das drücke ich auch aus, das gebe ich weiter. Also es ist quasi so was Natürliches. Also du bist zum Beispiel begeisterter Starbucks-Kaffeetrinker und du bist ein Starbucks-Missionar.
Genau.
Das ist ziemlich klar
mit,
so.
Mit
mittlerweile
mit
auch kritisch loyal.
Aber, mit
Genau. Aber es ist nicht so, dass du jetzt irgendwie sagst, oh, wie kriege ich jetzt möglichst viele Menschen dazu, Starbucks-Kaffee zu trinken.
Nein.
Das ist dir eigentlich ziemlich wurscht, was
wir
anderen
trinken.
Ja, so wichtig
ist mir das dann auch wieder nicht. Ja.
Aber du bist begeistert und du strahlst das aus. Das wäre für mich das mit dem Johannesbrief, was du jetzt bringst. Also etwas hat mich so fasziniert, jetzt will ich auch davon erzählen. Und das andere, und du hast gesagt, beim Johannesbrief sei das unübertrefflich klar, würde ich jetzt auch sagen, ja, da gibt es auch eine Stelle, die ist unübertrefflich klar und die finde ich eben gar nicht gut. Und das ist dieser Tauf- und Missionsbefehl von Jesus. Ja. Und das ist vielleicht noch wichtig, ist jetzt, natürlich hat er das nie so gesagt, das ist schon klar, aber der ist mindestens in allen Evangelien drin, der kommt in der Apostelgeschichte wieder vor, also der scheint für diese Urchristengemeinden schon ziemlich wichtig gewesen zu sein. Das ist nicht irgend so ein Randphänomen.
Ja, natürlich. Und ich glaube auch nicht, dass er das nie so gesagt hat. Aber ist okay, ja.
Ja, okay. Genau. Also da trat Jesus auf sie zu und sagte zu ihnen, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Mhm. Darum geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt.
Ja.
Also nur vielleicht ganz kurze Randbemerkung, warum ich sage, das hat er nie so gesagt. Wäre mega schräg, wenn Jesus plötzlich eine trinitarische Taufformel mitgegeben hätte.
Ja.
Das wäre schon ziemlich seltsam, ja, okay, oder?
Also dann, gut, dann wir können uns sicher darauf einigen, dass ich nicht am Wortlaut dieses, okay, dieses gut, Verses gut, festhalte. Ja, okay, aber dass Jesus, das ist ja nicht die einzige Stelle, sondern das kommt ja in der Geschichte Jesu mit den Jüngern immer wieder zum Vorschein, dass Jesus seine Jünger als Gesandte versteht und auch so mit diesem missionarischen Bewusstsein zu den Menschen schickt. Gut. Also das halte ich schon für ziemlich verbürgt. Aber eben, du wolltest was sagen.
Ja, also ich glaube halt, was jetzt hier schon nochmal anders ist, ist diese Idee, darum geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern.
Genau.
Das ist nicht so selbstverständlich, weil sich ganz, ganz vieles von dem, was jetzt mit Jesu Wirken verbunden war, sich eigentlich zuerst an sein Volk gerichtet hat. Mhm. Es gibt ja auch diese Geschichte mit der Samaritanerin, die etwas von ihm will und er sagt dann, hey, ich bin nicht irgendwie für euch alle hier, gell? Ich bin hier für mein Volk und das ist jetzt mein Job. Und da haben wir jetzt aber einen ganz anderen Anspruch. Da geht es jetzt darum, es gibt einen Pantokrator, also einen Allesbeherrscher und das ist Jesus, dem ist alle Macht gegeben. Und zwar im Himmel und auf der Erde. Und deswegen sollen jetzt seine Jüngerinnen und Jünger losziehen und die ganze Welt zu seinen Jüngerinnen und Jüngern machen.
Ja, ja.
Und das ist jetzt erstmal ist das gar nicht so logisch. Wir haben uns einfach an diese Texte gewöhnt, aber eigentlich ist es ja mega schräg. Weil, also stell dir jetzt mal vor, Manu, wenn ich hinstehen würde und ich würde sagen, Manu, ich kann alles. Mir ist alle Macht gegeben und deswegen will ich, dass du jetzt Folgendes tust. Dann würdest du sagen, hey, aber Stefan, wenn du schon alle Macht hast, könntest du es nicht einfach kurz selbst machen?
Ja, aber jetzt machst du ja wieder, jetzt nimmst du ja wieder eine Füllung dieses Machtbegriffs vor. Ich finde es extrem wichtig, sich hier, natürlich kann man alle möglichen Missverständnisse auch aus der Missionsgeschichte.
Und die haben alle auch so gewirkt.
Kann man da auch festmachen. Aber es ist ja für mich ganz entscheidend, dass es der Gekreuzigte ist, der das sagt.
Und dass der Auferstandene.
Das ist ja, schon der Gekreuzigte und Auferstandene, der das sagt. Und das ist auch wichtig, um den Begriff der Macht richtig zu fühlen. Wenn man natürlich eben, wenn man das so fühlt, eben Pantokrator, er kann quasi schalten und walten, wie er will und kann da Dinge herumschieben und warum macht er das dann nicht selber? Aber wenn man das als eine kruziforme, kreuzesgemäße Menschenliebe Gottes auffasst, auch diese Macht, die Macht der Liebe Gottes, und er schickt die Jünger in die Welt, nicht um sie zu unterwerfen, sondern um ihnen die Menschenliebe Gottes näher zu bringen und den quasi die Gegenwart Gottes den Menschen zu erschließen, dann finde ich das sehr schön.
Ja, also weißt du, ich verstehe, was du damit machst und mir ist das ja sympathisch, wenn man das so deutet. Aber dieser Text wäre jetzt so für sich genommen, nicht unbedingt Anlass, das so zu verstehen, wie du sagst. Weil, also da hätte ich jetzt eher irgendwie formuliert, hey Leute, ich habe das mit dem Tod geschafft, jetzt kann ich für immer bei euch sein. Toll, dass wir alle so begeistert sind, gebt das doch weiter. Aber irgendwie so dieses geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Also macht alle Menschen zu meinen Schülern, heißt das ja eigentlich. Mhm,
genau.
Macht sie zu solchen, die von mir unterwiesen werden.
Ja, oder zu Nachfolgern.
Und jetzt ist mir schon klar, dass du als aufgeklärter Westeuropäer jetzt 2020 sagst, naja, damit ist doch einfach gemeint, dass alle Menschen diese Freiheitserfahrung, diesen Zuspruch hören sollen. und sich dann frei dazu verhalten können. Aber das jetzt eine solche Formulierung, wie wir sie hier haben, auch Anlass war zu sagen, naja, da haben wir ja einen ganzen Indianerstamm gefunden, da war der Herr Jesus noch nicht, jetzt machen wir die mal zu Schülern. Und wenn die keine Lust haben, dann notfalls auch mit Gewalt. Ist jetzt nicht so fern, oder?
Ja, jein. Ja, das ist natürlich eine Frage der Interpretation. Mhm. Und dass es missbräuchliche Entwicklungen gegeben hat, das wird kein Mensch mit zwei Augen und zwei synchronen Hirnzellen bestreiten. Aber trotzdem finde ich dieser Impuls, ich meine, das Christentum, die Jesusbewegung der ersten Generationen, verdankt sich doch diesem Impuls, auch diesem Selbstbewusstsein. Das muss man jetzt nicht kolonialistisch und paternalistisch und weiß nicht wie lesen, sondern kann das sehr stark auch von dieser Menschenliebe Gottes her begreifen. Die Paulus auch angetrieben hat, dann wirklich umherzuziehen und ein rastloses Leben als Missionar zu führen, um Menschen mit dieser Botschaft der Liebe Gottes zu konfrontieren. Und ich finde das, also ich finde das nicht nur legitim, ich bin auch sehr dankbar, dass das so abgehoben hat, weil nämlich wir beide keine Christen wären, wenn dieser Impuls nicht so kraftvoll ausgegangen wäre von den Nachfolgern Jesu.
Ja, ich glaube halt, wichtig ist einfach zu sehen, wir haben jetzt beide eine Interpretation davon gemacht. Oder? Ja. Also, dass du jetzt sagst, es geht darum, dass alle diese Menschen die Liebe Gottes erfahren. Das finde ich eine schöne Interpretation dieser Stelle. Noch schöner wäre es, wenn die das gleich mit dazu geschrieben hätten. Oder? Der Fokus der Stelle liegt dann schon sehr stark und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Jetzt klar, wir können sofort sagen, naja, Jesus war ein Jude, die Tora, das hat ganz viel mit Liebe zu tun und die halten zu können auch, etc. Ist alles klar, das kann man alles machen, das ist alles auch erklärbar, finde ich. Nur, dass jetzt hier Menschen sagen können, es geht darum, dass wir in die ganze Welt gehen und alle unter dem Gesetz Gottes stehen und Christen sind und getauft werden. Ja. Das ist der Sinn dieser Aussage. Das kann man, glaube ich, schon auch nicht bestreiten, oder?
Ja, ja. Aber es gibt ja eben, es gibt für mich auch ein Verständnis dieses Textes oder dieses Impulses, dem ich eben zustimmen würde, wo ich sagen würde, das ist doch nichts, wofür man sich schämen sollte, wenn man, ich möchte das auch gerne bewusst zeugnishaft und biografisch verstehen. Es geht mir nicht so sehr darum, jetzt den Absolutheitsanspruch des Christentums quasi universal durchzusetzen oder so. Da wird's dann auch, sag ich jetzt mal, erkenntnistheoretisch schnell mal schief. Ich stelle mich über alle anderen, die haben alle nicht recht, die liegen alle komplett daneben. Da gibt's auch gar nichts zu lernen. Muslime, Hinduisten, Buddhisten, das sind alles verlorene, irregeleitete Sünder, die jetzt nur darauf gewartet haben, dass ich ihnen die Wahrheit bringe. Das wäre sicher eine Karikatur. Gut. Aber ich ich erfahre ja auch meinen Glauben als etwas, das mich ergriffen hat, das mir auch wahnsinnig geholfen hat, wo ich Befreiungspotenziale, Heilungspotenziale entdeckt habe und die ich sehr stark jetzt für mich auch wirklich explizit mit der Person und der Liebe Gottes in Jesus Christus verbinde. Und das anderen zu wünschen, diesem Impuls kann ich mich nicht verwehren. Und was ich, also nur dieser Gedanke noch, ich finde es noch wichtig, wenn man von Mission spricht, der Begriff ist derart verbrannt, ich hänge nicht daran, man muss den nicht retten. Aber die Sache ist mir wichtig und ich finde die Sache auch irgendwo selbstverständlich für, ich würde sagen, jeder Wahrheitsanspruch, der an dem irgendetwas hängt, hat auch einen missionarischen Impuls. Also das ist jetzt nicht eine exklusive Anmaßung des Christentums, dass wir jetzt missionarisch... Also jeder Wahrheitsanspruch, an dem etwas hängt, hat auch eine missionarische Qualität, will andere überzeugen. Da geht's ja um Diskurse. Natürlich kann man das machen, indem man nicht auf den anderen hört und ihm keine Wahrheitserkenntnis zugesteht, aber man kann das auch im Dialog machen und sich immer noch wünschen, den anderen zu überzeugen.
Ja, ich merke, dass dich das ziemlich mitreißt.
Ja, voll.
Erlaub mir mal, das ein bisschen zu systematisieren. Ich glaube, es gibt einen Punkt, da sind wir uns einig. Wenn es um einen hegemonialen Anspruch einer Religion oder einer Kultur geht,
ja,
die jetzt sagt, wir gehen in die ganze Welt und machen quasi alle uniform zu Mitgliedern,
mhm,
das finden wir beide nicht gut.
Ja.
Bist du einverstanden?
Ja.
Und wo wirkungsgeschichtlich dieser Text so gewirkt hat, würden wir sagen, nein, ich glaube nicht, dass es solche Mission braucht.
Ja, genau.
Dann hast du jetzt einen zweiten Punkt stark gemacht und ich glaube, da schlägt dein Herz eigentlich wirklich und da geht es darum, dass man selbst Zeugin oder Zeuge ist für das, was man als wahr oder als tragfähig oder als bedeutsam erfahren hat.
Ja, genau.
Und das kann ich sehr gut verstehen. Also da sind wir, glaube ich, ganz nahe. Mhm. Da würde ich sofort sagen, ja, das geht für mich sehr stark in diese Johannesbriefstelle, die du vorhin angespielt hast. Also das, was ich erlebt habe, das, was ich begriffen habe, würde ich sogar sagen, oder?
Ja. Ja.
Davon will ich erzählen und das will ich weitergeben.
Ja. Ja.
Dort glaube ich, dass wir gerade im Moment in Westeuropa tatsächlich eine sehr spezielle Situation haben, weil es überhaupt nicht gewöhnlich ist, darüber zu sprechen, was man eigentlich glaubt oder mhm, was einem wirklich mhm, wichtig ist, jetzt auch in einem religiösen Sinn, oder?
Ja. Ja.
Und da wären wir wahrscheinlich nahe.
Mhm. Glaube ich auch.
Es gibt dann für mich aber trotzdem noch einen dritten Punkt, den ich quasi in beiden drin sehe und darüber würde ich gerne noch sprechen mit dir. Und zwar, man kann das sehr schnell verurteilen, zu sagen, naja, diese bösen Menschen in der frühen Neuzeit wollten alle Welt zu Christen machen. Mhm. Wie verblendet und kolonialistisch war das? Letztendlich war ja aber dahinter, also jetzt nebst allen Handelsgütern, die sie haben wollten und so, war ja schon auch die Vorstellung damit verbunden, wenn die nicht getauft werden, dann mhm, sind die ewig verloren.
Ja, okay, gut, dass du das ansprichst.
Ja. Also das, dann mhm, quasi zu sagen, ja gut, wenn wir halt jetzt 40 von denen pfählen und köpfen, aber dafür lassen sich die anderen 600 taufen. Das ist jetzt ein blödes Beispiel.
Jesus.
Ja, nee, aber geht natürlich in so einer Logik auf.
Ja.
So, und jetzt kann man aber diesen Impetus auch in diesen zweiten Gestus, den du genannt hast, mit eintragen, also Zeuge zu sein.
Mhm.
Ich selbst kann nicht Zeuge sein vor dem Hintergrund, also ich glaube nicht, dass jemand, der nicht Christ wird, der nicht getauft wird, etc., dann irgendwie verloren ist, mhm, in die Hölle kommt oder sowas.
Mhm. Also das finde ich jetzt sehr gut, dass du das noch ansprichst, weil das ist, ich glaube, das ist ziemlich unbestritten eine wesentliche Hintergrundfolie vieler Missionsbemühungen gewesen, dass man sagt, mhm, die Leute, die gehen ewig verloren,
genau,
deshalb müssen wir ihnen das Evangelium bringen. Ich teile das auch nicht mehr so. Ich bin zwar nicht derart optimistischer Universalist,
das wissen wir,
wie du, aber ich würde auch nicht mehr sagen, mein Motiv, von der Menschenliebe Gottes zu erzählen, das Evangelium zu mhm, verkünden, ist nicht Menschen vor der ewigen Hölle zu retten. Und ich glaube, es gibt auch gute Gründe. Übrigens gibt es auch missionsgeschichtlich faszinierende Beispiele universalistischer, allversöhnerischer Bewegungen, die überzeugt sind, Gott wird mit jedem Menschen zum Ziel kommen und trotzdem mit großem Eifer mhm, und unter Hingabe ihres Lebens ausgezogen sind, um Menschen in diesem Leben jetzt schon mit dieser Botschaft Jesu in Berührung zu bringen. Und ich finde das sehr, sehr, also völlig stimmig für mich. Man braucht die Hölle nicht, um einen Grund zu haben, Menschen von Jesus Christus zu erzählen. Und es ist dann auch diese Überzeugung, ich finde es auch stark, weil diese diesseitige Überzeugung, dass das Evangelium eines Gottes, der um unserer Willen auf Augenhöhe kommt und mhm, uns mit seiner Liebe beschenkt, dass dieses Evangelium Befreiungspotenzial hat in diesem Leben,
mhm,
das finde ich sehr stark. Und das finde ich auch, ehrlich gesagt, oft unterbelichtet. Heute, wenn man von Mission spricht, viele Leute verurteilen das im Bausch und Bogen und machen alle Missionare einfach zu absoluten kolonialistischen Despoten. Und das stimmt einfach auch nicht. Also die Missionsgeschichte hat so viele Beispiele von Missionaren, Missionarinnen, die Verhältnisse angetroffen haben, die einfach zum Himmel schreien, wenn Zwillinge aufgrund eines Aberglaubens lebendig begraben werden und Missionare sie überzeugen, die Leute überzeugen wollen, dass im Namen der Menschenliebe Gottes diese Zwillinge ein Lebensrecht haben, dann wird man sie doch nicht verurteilen können für kolonialistisches Gehabe. Das ist, also, ja. Weißt du, was ich meine?
Also, weißt du, ich glaube auch, dass es ganz wichtig ist, da zu differenzieren. Trotzdem werden wir jetzt nicht jede einzelne Geschichte anschauen können und wir sind ja auch nicht die Richter quasi über diese einzelnen Geschichten. Aber ich glaube, dass was, also, wenn ich es jetzt auf den Punkt bringen müsste und diese Frage gestellt ist, ich glaube nicht, dass Gott will, dass wir missionieren.
Ja.
Dann würde ich sagen, ja. In einem Sinne, dass wir es angstgetrieben tun.
Ja, ja, sehr schön.
So, dass wir denken, oh, wenn du dich nicht taufen lässt, dann landest du in der Hölle, etc. pp.
Oder also, wenn ich nicht missioniere,
oder wenn ich nicht missioniere,
Zeugen Jehovas, genau.
Ja,
dann,
ja. Genau. Also diese Art, glaube ich wirklich, die ist nicht gewollt. Mhm. Und zwar deswegen, weil sie eine solche Verkrampfung ist, dass sie eigentlich von der Wirkung, die sie dann hat, dem Evangelium selbst schon wieder im Weg stehen würde. Also dieser Befreiung.
Ja, absolut.
Und dann gibt es aber eine zweite Art, von der ich glaube, dass Gott sie will. Und das ist mit Begeisterung darüber zu sprechen, was man selbst als gut und wahr und heilig erkannt hat.
Ja.
Das zu bezeugen, was einen trägt. Und das heißt dann aber auch, ich muss nicht über Dinge sprechen, die ich selbst nicht als wahr verstanden habe.
Mhm.
Ich muss auch nicht sagen, dass sie nicht wahr sind, oder? Aber ich muss nicht für etwas hinstehen, das, für das ich nicht selbst mit meinem Leben, mit meiner Geschichte, mit meiner Erfahrung verbürgen kann.
Ja, sehr schön.
Und wenn wir das tun, dann ist das eigentlich eine ziemlich natürliche Sache, dass Mission passiert.
Sehr authentisch.
Ja, ich glaube, es ist dann etwas, was dadurch passiert, dass wir, und ich meine diesen Begriff jetzt wirklich in dieser Doppeldeutigkeit, dass wir begeistert sind.
Mhm. Ja.
Also begeisterte Menschen, egal ob die zum Mars fliegen wollen oder ob die glauben, dass in Jesus Gottes Liebe erkannt wird, begeisterte Menschen missionieren.
Mhm. Ja, und eben das finde ich, du hast ja einen Blogbeitrag geschrieben vor einiger Zeit, den fand ich ja sehr stark, da hast du sogar dich zu einem Lob missionarischer Bemühungen durchgerungen. Auch
was habe ich?
Ja, da hast du Mission in einem bestimmten Sinne, in diesem Sinne auch stark
okay.
gemacht.
Ja.
Und hast, das fand ich eigentlich sehr stark, da hast du auch diesen Gedanken ins Zentrum gestellt. Eben, was uns begeistert, wo wir für mit dem Leben einstehen, davon erzählen wir anderen. Dass ich glaube, diesen Impuls unterbinden zu wollen, das wäre eine Entleerung des christlichen Glaubens.
Trotzdem sollten wir vielleicht in den letzten Minuten jetzt noch ganz kurz darauf eingehen, dass es ja gar nicht so leicht ist, das zu tun, dort, wo wir leben. Weil es scheint irgendwie wie ausgemacht zu sein, außer es gibt irgendeinen Anschlag, der religiös motiviert ist, dass Religion eine Privatsache ist.
Mhm.
Ich glaube, es ist einfacher, bei einer lustigen Runde im Freundeskreis über Selbstbefriedigungstechniken zu sprechen, als über religiöse Überzeugungen.
Mhm. Ja. Aber hilft da nicht dann irgendwo dieses Zeugnishafte, das du jetzt stark gemacht hast, das hilft dann ja auch irgendwo wieder, dass man eben von sich erzählt und dass man sagt, ich habe das so erlebt und das ist mir wichtig geworden. Ich fand das jetzt übrigens einfach, fand ich sehr stark, was du vorhin gesagt hast, im Namen auch der Authentizität. Weil ich habe das zwiespältig mitgekriegt in meiner religiösen Sozialisierung. Da ging es immer darum, Jesus zu bezeugen, schäme dich des Evangeliums nicht. Und dann habe ich mehr als einmal in der Öffentlichkeit oder vor Freunden oder so Dinge gesagt, von denen ich wusste, dass ich sie glauben sollte.
Ja.
Aber ich war nicht wirklich, also so.
Ah, wirklich?
Ja, okay. Ich meine, wenn du dann sagst, ja, wenn du Jesus kennenlernst, dann erfüllt dich ein tiefer Friede, der dich nie mehr verlässt. Und ich innerlich eigentlich merke, was ein Scheiß. Was ein Scheiß. Es stimmt ja gar nicht. Das habe ich ja gar nicht so erlebt. Genau. Und dann fange ich an, so bekenntnishaft irgendwelche Dinge zu proklamieren, von denen ich hoffen würde, dass sie in meinem Leben wahr wären. Ja. Und das wird dann wahnsinnig unauthentisch und eben auch natürlich potenziell manipulativ oder missbräuchlich. Okay. Und das finde ich, ich finde das stark, dass du das gesagt hast, dass man auch mal zu stehen kann, sagen kann, so wie ich das jetzt auch in einer Blogserie gemacht habe, ja, also der Glaube hat mich jetzt auch nicht immer glücklich gemacht.
Ja.
Und das mal, genau. mal zu sagen, so, das, ja.
Ich glaube auch, man könnte eigentlich drei ganz einfache praktische Tipps geben für Missionare heute in Westeuropa. Was müssen die tun? Sehr, sehr, glaube ich, die müssen irgendwie einen Glauben haben, dass das Geschick einzelner Menschen, also ob die jetzt ewiges Leben haben, in den Himmel kommen oder in die Hölle oder irgend sowas, dass das nicht von ihren Missionsbemühungen abhängt und auch nicht mal vom Glauben der anderen Person, sondern von Gott allein. Mhm. Das ist quasi so der erste Punkt, wo ich finde, hey, wenn du das kapiert hast, dann bist du so entspannt, dass es überhaupt erst möglich ist, loszulegen, oder?
Ja, sehr schön. Ja.
Also es ist so, wie wenn der Chirurg kein Blut sehen kann, dann wird es auch schwierig zu operieren. So würde ich sagen, wenn der Missionar nicht glauben kann, dann wird es auch schwierig zu missionieren.
Ja.
Dann Punkt 2. Würde ich sagen, wäre so, geh in dich und lass alle Scheinüberzeugungen los.
Ja.
Also check mal durch, was du eigentlich das Gefühl hast, dass du glauben solltest, was du aber eigentlich gar nicht glaubst. Mhm. Und dann erkenne, es ist okay, das loszulassen. Ich muss darüber nicht sprechen.
Ja, sehr gut.
Ich kann es einfach sein lassen.
Genau. Oder ich kann zugestehen, dass ich das eigentlich selber nicht glaube.
Genau. Und dann drittens würde ich sagen, pflege Beziehungen mit Menschen, die dir wirklich wichtig sind, mit denen du wirklich über das sprichst, was dich ernsthaft bewegt.
Ja.
Also was für dich zählt, wo du sagst, dafür lebe ich.
Ja.
Und wenn du das hast, dann wirst du ganz automatisch ein Missionar werden. Hier in Westeuropa.
Ja, sehr gut. Es gibt ein Buch von Leonardo Boff, von diesem Befreiungstheologen, und das hat, glaube ich, sogar den Titel Gott kommt früher als der Missionar. Und seine Idee ist quasi, egal wohin Missionare gehen und wie schnell sie sind, Gott ist immer schon da. Und Gott schreibt seine Geschichten mit jedem Menschen und wir treten als Christinnen und Christen immer in Geschichten ein, die Gott mit Menschen längst geschrieben hat. Und das finde ich, im Sinne dieser Entspannung, finde ich das eigentlich sehr wichtig. Ja.
Schlussrunde. Welche Missionarin, welcher Missionar hat dich am meisten geprägt in deinem Leben?
Oh, das ist eine gute... Ich bin eben nicht so der... Ja... Es gab eine krasse Biografie, ich sehe die inzwischen auch ein bisschen ambivalent, aber die hat mich geprägt als Jugendlicher. Die ist sehr, sehr beliebt gewesen in unseren Kreisen. No Compromise hieß die von Keith Green. Das ist ein christlicher Musiker gewesen, mit wahnsinnig radikalem Commitment, aber auch einer unglaublichen Ergriffenheit von Gott, der dann bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen ist. Und das hat mich recht geprägt. Ja.
Okay. Ja. Bei mir wäre es meine Großmutter väterlicherseits.
Okay.
Ich glaube, ganz viel Theologie würden wir nicht zusammen teilen, aber dieses Vertrauen und dieses Gefühl, immer aufgehoben zu sein in der Hand Gottes oder so, das war etwas, das habe ich als Kind dort gespürt und das hat mich als Jugendlicher fasziniert und als junger Erwachsener, als ich sehr skeptisch war gegenüber dem Christentum, hat mich das trotzdem immer noch begeistert.
Ja.
Erstaunlich. Also es war eine gute Missionarin, meine Großmutter. Hey, super. Bleib doch dran. Gleich kommen Q&A zu der Frage, zu der letzten Folge, die wir hatten. Nach dem Jingle geht's weiter. Bis gleich. RevLab. Ja, herzlich willkommen zu Q&A, heute mit einer Frage, oder besser gesagt mit einem Statement von Bitya. Bitya schreibt, ihr nennt die Folge, Gott will nicht, dass wir heiraten. Mhm. Und im Grunde sagt ihr nicht viel anderes als das, was man in konservativen Gemeinden hört. Vielleicht noch ein bisschen mehr in Richtung, geht gut miteinander um. Ich hatte gehofft, als Single mehr vorzukommen und fühle mich jetzt wieder in der Position, mich irgendwie eigentlich rechtfertigen zu müssen. Mm. Das ist natürlich nicht gut.
Nein, obwohl, wie hat sie geschrieben, nett zueinander sein, ja. Das wäre ja schon mal ein Fortschritt.
Ja, also für viele mag das so sein, aber jetzt ernsthaft, ich glaube, tatsächlich ist das Begründungsproblem viel, viel geringer, wenn man sagen will, warum jemand heiraten soll und diese quasi bürgerliche Art der Ehe einhalten soll, wenn man jetzt von neutestamentlichen Texten her denkt, ja, als wenn man erklären muss, warum es völlig okay ist, wenn jemand Single ist und keine solche Beziehung will.
Ja, ja. Und ich glaube, also damit sind wir auch eingestiegen in die letzte Folge, mit diesen Beobachtungen. Wir sind dann aber relativ schnell, muss ich schon zugeben, wir sind relativ schnell dann bei der Ehe wieder gewesen, bei der Art, wie man Ehe leben kann und so und halt wahrscheinlich auch unserem eigenen Kontext geschuldet, weil wir beide natürlich eben seit Jahren verheiratet sind und dann an dem herumstudiert haben. Eines der Anliegen in dieser Folge, dass wir aber beide, glaube ich, mit in die Aufnahme genommen haben, war schon deutlich zu machen, dass es biblisch und auch theologisch überhaupt keinen Grund gibt, das Single-Dasein in irgendeiner Art negativ vom Verheiratetsein abzusetzen.
Das ist auf jeden Fall, ja. das finde ich... Auf jeden Fall stimmt das. Ich glaube auch, dass die meisten jetzt so wirklich crunchy points, die es gibt, wenn es um Ehe geht, egal jetzt, ob es um Ehe gleichgeschlechtlicher oder nicht gleichgeschlechtlicher Paare geht, hängt eigentlich gar nicht so stark an Bibeltexten. Ja. Das Allermeiste hängt an dieser Idee von Schöpfungsordnungen.
Ja.
Ja. Schöpfungsordnung ist ja eigentlich diese Konstruktion zu sagen, es gibt so was wie einen seligen Urzustand, den hat Gott im Paradies geschaffen und das ist jetzt quasi das Bild, an dem wir uns zu orientieren haben. Und bei Mann und Frau wäre dann natürlich, oder Eva und Adam sind füreinander geschaffen und dann seid fruchtbar und mehret euch. Ja. Und daher kommt dann wahrscheinlich auch dieser Druck zu sagen, naja, also Single sein, das kann man schon mal, bis man 14 ist, aber dann... Ja,
so. Ja, ja. Und es ist dann auch so eben die Idee dahinter, dass eigentlich jede Abweichung von diesem Mann und Frau gehören zusammen, um sich fortzupflanzen, also Familie, jede Abweichung ist eigentlich rechtfertigungsbedürftig.
Genau.
Und das, dem haben wir eigentlich versucht entgegenzuhalten, weil das glaube ich nicht.
Wir haben das tatsächlich, ich glaube, wir haben das nicht explizit gesagt, aber dadurch, dass in der Konstruktion, wie wir sie jetzt vorgestellt haben, ja nicht diese Schöpfungsordnung entscheidend ist, sondern die Idee, dass man eigentlich alles auf so einem Deuteumweg über Christus macht, also dieses Analogieverhältnis, das wir genannt haben, wäre es ja dann so, dass man sich selbst in dieser Beziehung quasi zu Gott zu verstehen hat. Und von da aus ist dann diese Frage, ob man jetzt in einer Partnerschaft ist oder nicht, eine persönlich interessante Frage für sich selbst. Aber es ist kein, ich sage das jetzt mal so krass, religiöses Problem.
Ja.
Also deswegen, wenn das jetzt so rübergekommen ist, dass Beatty ja das Gefühl hat, man müsse diese Position irgendwie extra begründen und erklären, warum das okay ist, Single zu sein, das wäre ganz gegen meine Intention.
Ja, ja, es ist auch so ein bisschen, es vergrößert die Not, die jetzt doch viele Singles gerade in Kirchen und Gemeinden auch immer wieder haben, dass sie natürlich immer auch wieder vielleicht Zeiten haben, in denen sie sich einen Partner wünschen oder vielleicht sich zumindest wünschen würden, sie wären mit ihren Freunden und in ihrem Netz als absolut ebenbürtig anerkannt und müssten nicht jedes Mal jemandem erklären, warum sie jetzt nicht oder noch nicht verheiratet sind und vielleicht auch gar keine Kinder wollen oder irgendwie so.
Aber da überlege ich manchmal schon, wie viel davon ist jetzt wirklich religiöse Prägung?
Ja.
Weil ich glaube ja, ein ziemlicher Teil dieser Haltung geht ja etwa so, dass man sagt, naja, sie hat jetzt noch keinen Partner oder er hat jetzt noch keinen Partner oder keine Partnerin, aber das kommt dann schon noch. Mhm. Weil ich glaube, viele Menschen haben irgendwie diese bürgerliche Variante von Zusammenleben und Kindern haben und einen Hausstand teilen etc. schon fast so zu was Selbstverständlichem und zum Teil dann aber auch beinahe religiös Verklärtem gemacht.
Ja.
Ich glaube eigentlich weniger, dass jetzt das Christentum sehr geeignet ist, diese Brücke zu bauen.
Ja.
Zum glücklichen Hausstand.
Ja, ja. Was, ich meine, das ist ja auch schon in dem Sinne überhaupt nicht selbstverständlich, wenn man sich als Christ oder als Nachfolgerin von Jesus versteht und Jesus nach allem, was wir wissen, eigentlich Single geblieben ist, dann ist es zumindest überhaupt nicht selbstverständlich, dass man das Gefühl hat, dass Nonplusultra christlicher Existenz besteht in der Gründung einer Familie. Also
genau.
Das macht nicht wirklich Sinn.
Ja, gut. Ja, also auf jeden Fall wünschen wir euch, dass ihr, egal ob ihr Single seid oder in einer Beziehung seid, irgendwie damit glücklich seid oder werdet. Und wir hören uns wieder in einer Woche mit dem Thema, Manu. Weißt du es noch? Scheiße.
Hat's nicht. Revlab.